Hört mich, sonst wäre alles unerhört schlimm. Natürlich viele Dinge, die ich hier als sehr angenehm empfinde, dass ihr so viele seid, für mich ganz super. Das erlebe ich, ich muss es sagen, selten. Ich predige sehr oft in unserem Bergischen Kreis, dem ich als Vorsitzender noch vorstehe, aber so gefüllt ist selten eine Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid glücklich darüber, aber auch darüber, dass ihr sehr viel Verständnis und Liebe füreinander habt, miteinander, ja, aufeinander zugeht, miteinander da seid, füreinander da seid. Und das habe ich auch schon im Vorfeld dieses Gottesdienstes erfahren und erlebt. Viele sind auf mich zugekommen und haben sich gefreut. Und ich denke, ihr meintet das ehrlich, dass ich wieder da bin. Dennoch will ich natürlich grüßen vom Bergischen Kreis, von meiner Gemeinde, von Hepperles wie immer. Ihm geht's gar nicht so gut, da kann man vielleicht auch für beten. Und dann auch von dem anderen Verein, den ich sehr gerne vorstehe, das ist der Bergische Geschichtsverein. Da habe ich mir erlaubt, wieder die neuesten Prospekte auszulegen. Die gehen allerdings erst ab Juli los, da geht's um die Grafen von Berg. Aber am kommenden Donnerstag haben wir schon wieder eine Veranstaltung in der Seniorenresidenz Elberfeld am Laurentiusplatz, 19 Uhr. Da geht es um die Wiesenbewässerung, hört sich nicht so spannend an, zugegeben. Aber ohne Wiesenbewässerung kein Essen. Das schafft der Aldi nicht von alleine, sondern da braucht er Unterstützung. Und schon im 18. und 19. Jahrhundert hat man sich Gedanken gemacht, wie kriege ich denn die hungrige Bevölkerung hier im Bergischen endlich mal satt. Und darum Wiesenbewässerung. Ihr habt es ja erlebt mit dem Fußballspiel, direkt nach Würstchen wird gefragt. Aber nun zum Thema, das ich hoffentlich, ihr könnt mir das gleich rückspiegeln, ob es auch richtig ist, überschrieben habe mit Gott begegnet uns in der Lehre. Und dazu die zweite Seligpreisung, beim letzten Mal habe ich die erste, ich komme noch mal drauf zurück, mit euch gehört. Aber hier die zweite, selig die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und damit endet sie schon. Selig die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Also wenn du nicht ganz bei Trost bist, hier bist du richtig. Das ist schon merkwürdig. Jesus gratuliert hier denen, die Leid tragen und die traurig sind. Er spricht diejenigen an, deren Schmerz sich, so kann man das wörtlich übersetzen, in seufzenden Worten oder lauten Schreien äußern, wo die Trauer so tief im Herzen sitzt, dass wir eingeengt sind und Angst haben. Und von genau diesen Menschen, ausgerechnet von denen, sagt Jesus, dass sie glücklich sind, dass man ihnen gratulieren könnte. Wie können wir das nun wieder verstehen? Ist jemand glücklich? Dürfen wir dem wirklich gratulieren, der so in seiner Trauer festsitzt, dass er allein da gar nicht mehr herausfindet und auch keinen Ausweg mehr weiß? Halten wir fest, unser Denken ist nicht das Denken von Jesus. Wir denken in unserer Leistungsgesellschaft gewöhnlich anders. Wer sein Leid rausschreit, wer es outet, ist das nicht ein Jammerlappen? Heulsuse, Memme, Schwächling, nicht durchsetzungsfähig und nicht lebensfähig, ein Weichei für diese Welt überhaupt nicht geeignet. Und erst recht nicht ihr gewachsen. Soll der oder die doch seinen Kummer für sich behalten? Ich kann es gar nicht gebrauchen, dieses ewige Geplärre und Gestöhne. Mein eigenes nicht und auch nicht das der anderen. Jeder, so denken wir oft, hat doch sein Päckchen selbst zu tragen. Und dann sagt uns Jesus durch den Apostel Paulus und anderen, einer trage des anderen Last. Wie geht's weiter? So? Wunderbar. Du warst zuerst, aber du warst lauter. Ich hoffe, es haben alle verstanden. Das ist das Gesetz Christi, ja, dass einer des anderen Last trägt. Selig die geistig Armen, so war die erste Seligpreisung vielleicht eine Überschrift über dem Ganzen. Und jetzt denken wir wieder zurück. Ihr erinnert euch vielleicht oder manche an das leere und an das volle Glas. Leeres Glas, volles Glas. Wo passt mehr rein? Natürlich in das leere Glas. Und deshalb auch dieser Satz, Gott begegnet uns in der Leere. Offen gestanden, wir wünschen uns ein Leben ohne Leiden. Darauf hoffen wir und alles andere, ja, das stört uns nur. Aber auch und gerade das Leid und die Trauer in unserem Leben sind in Jesus Christus aufgehoben. Die Leidtragenden stehen nicht, wie es einmal der Literat Wolfgang Borchardt formuliert hat, sie stehen nicht draußen vor der Tür, sind keine verlorene Generation. Ja, er will dich und mich, will uns trösten und ist dir nahe. Und wenn wir uns das sehr bewusst machen, beim Einatmen und beim Ausatmen, er ist dir näher als dein eigener Atem. Du bist Jesus wichtig. Und wenn die ganze Predigt viel zu lang mal wieder war, dieser eine Satz soll halten bleiben. Du bist Jesus wichtig. Und auch das Leiden der Menschen um uns herum, dies ist Jesus wichtig. Und dann immer unsere Gefühle und unsere Gedanken, wir wünschen uns ja beides gerne weit, weit weg. Unser eigenes Leid und natürlich auch das Mitleiden. Und dann entstehen zwei Kontrastebenen, die nicht zueinander passen, die es aber um Gottes Willen gar nicht geben darf. Es ist der Kontrast zwischen der puren Sektlaune und dem Gefühl, völlig ausgetrocknet zu sein, weit, weit weg vom lebendigen Wasser, entweder oben auf oder ganz unten, zwei Welten und die harmonieren nicht miteinander. Um das nun etwas besser zu verstehen, habe ich zwei Beispiele. Das erste Beispiel bezieht sich auf das persönliche Leiden, dem ausgetrockneten Glas. Stellt euch eine Frau vor, die unerwartet ihren Arbeitsplatz verliert. Einen Arbeitsplatz, an dem sie jahrelang gehangen hat und ihr Herzblut daran klebte. Ihre Kolleginnen und Kollegen feiern am Wochenende, kurz bevor es in den Urlaub geht, können wir uns sehr gut vorstellen. Da gibt es eine Party und da herrscht Sektlaune. Die Welt dreht sich feiernd weiter. Sie selbst aber sitzt zu Hause und fühlt sich innerlich völlig ausgetrocknet, unfähig sich zu freuen. Ihr Lebensentwurf ist wie ein leeres Glas. Ihr eigenes Leid ist ihr in diesem Moment sehr, sehr nah. Die Fröhlichkeit der anderen unendlich weit weg und fühlt sich fast an, als würden sie sie verhöhnen. Und Jesus spricht genau in diese Situation hinein. Und spricht, selig, die da Leid tragen. Was heißt das für sie? Ich denke, sie muss ihrer Trauer keine Maske aufsetzen. Gott mutet ihr nicht zu, sofort wieder zu funktionieren. Mitten in dieser Leere und dem Gefühl, vom lebendigen Wasser getrennt zu sein, darf sie darauf vertrauen, dass dieser Zustand nicht das Ende ist. Der Schmerz wird angenommen und genau in dieser tiefen Dunkelheit beginnt die leise Zusage von Trost und eine neue Perspektive eröffnet sich ihren Sinnen. Vielleicht kann sie sogar jetzt mitlachen mit den Lachenden. Aber nun ein zweites Beispiel und das bezieht sich auf die Erfahrung des Leides anderer, das Leid der Mitmenschen. Und wie schwer es doch ist, mitzuleiden. Ein Mann erfährt, dass der Ehepartner eines guten Freundes schwer erkrankt ist. Die erste menschliche Reaktion ist oft der Impuls des Rückzugs. Man ertappt sich bei dem Gedanken, diese Situation wünsche ich mir doch weit, weit weg von meinem eigenen Leben, weil die Konfrontation mit der Krankheit die eigene heile Welt in Frage stellt. Das vermeintlich volle Glas ist bedroht. Man hat Angst vor dem Mitleid, weil das Mitleiden emotional schwer wiegt und die eigene Komfortzone unterbricht. Es fällt uns schwer, das Leid anderer auszuhalten, weil es uns an unsere eigene Verwundbarkeit erinnert und wir wünschen uns diese Störung in unserem Leben meist nicht. Aber auch da gilt das Wort selig, die das Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wenn dieser Mann sich trotz seiner Angst entscheidet, den Freund zu besuchen, bricht er aus seiner Wohlfühlzone heraus. Er trauert mit. Er bringt nicht die perfekte Lösung, aber er teilt die Ohnmacht. Was will uns dieses Wort zu verstehen geben? Die Seligpreisung zeigt hier die Kraft im zwischenmenschlichen Bereich, indem wir das Leid einfach nicht wegschieben, sondern sein lassen und uns der Gegenwart Gottes nähern. Wir erfahren, der Trost kommt oft durch Hände und Worte von Mitmenschen, die das lebendige Wasser der Hoffnung wieder nahe bringen. Weinet mit den Weinenden. Und da gilt es, einen Grundsatz zu erkennen. Nur keine Hemmungen vor der eigenen Verletzlichkeit. Sagt sich einfach, nicht wahr? Da mag jemand denken, dass er doch seine Schwachheit, seine Traurigkeit am besten nicht weitererzählt. Vielleicht kennt ihr das ja auch, ich jedenfalls habe sie so gehört, schon von Jugend auf. Ein Junge weint nicht. Bekannt? Oder damals, als man noch Indianer sagen durfte, Indianer kennen keinen Schmerz. Nicht? Diese Sätze spuken uns im Kopf. Und wir befürchten, wenn der andere meine Tränen sieht, merkt er gleich, dass mit meinem Leben nichts stimmt. Gegenüber Menschen haben wir gelernt, dass eine harte Schale durchsetzungsfähiger ist als so ein weicher Kern. Und deshalb geben wir so ungern unsere Verletzlichkeit zu. Wir scheuen uns vor dem, ich brauche noch mal einen anderen Ausdruck, sich nackig machen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sich nackig machen, bloßgestellt sein, nicht? Ist im übertragenen Sinne. Wir haben Angst davor, dass jemand sieht, wie es um uns steht, wie wir wirklich sind. Doch nur arme, verletzliche Würstchen, die Fehler gemacht haben, sich selbst reingeritten haben oder auch denen übel mitgespielt wurde. Wir scheuen uns davor, offen und ehrlich zu sein und manche Geheimnisse preiszugeben. Wer im Gespräch nochmal ein anderes Bild, die Hosen runterlässt und völlig rein Tisch macht, stellt sich im übertragenen Sinne bloß. Da sieht der andere, wer ich wirklich bin und dass das eben nicht das Topmodel ist oder der Superstar, nach dem angeblich ganz Deutschland sucht. Jemand, der Leid hat und traurig ist, Zweifel hat, und vor allem daran zweifelt, ob der andere ihn überhaupt versteht in seinem Schmerz. Er denkt, am Ende macht er sich nur über mich lustig. Und ich muss außer dem Schaden auch noch den Spott tragen. Jesus aber garantiert, mir kannst du wirklich alles sagen und ich kann dir helfen und ich will es auch tun. Darum schäm dich deines Kummers nicht und deiner Tränen nicht. Sei froh, denn selig, die der Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Ist das wahr? Nun, es sagt jedenfalls jemand, der etwas vom Leiden versteht. Wenn wir in den Evangelien einmal nachlesen, dann begegnet uns Jesus als derjenige, der Leid ertrug. Wir hätten ein falsches Jesusbild, wenn wir meinten, es sei der Coole, den das Leid dieser Welt nichts anginge. er sei jemand, der sich distanziert. Nein, er distanziert sich überhaupt nicht, dieser Jesus. Er sagt nicht, selbst schuld, sieh jetzt allein zu, wie du da wieder rauskommst. Oder du hast dir die Suppe ja auch selbst eingebrockt, du kannst sie auch auslöffeln. Nein, Jesus tut etwas anderes und wir sehen das in den Evangelien. Jesus weint. Er weint. Er weint über Jerusalem, als er die Stadt sieht in ihrer Verlorenheit. Er weint über Lazarus, seinen Freund, der gestorben war. Er zittert und zagt und schwitzt im Garten Gethsemane, während seine besten Freunde eingeschlafen waren und nicht kapierten, dass dieser Jesus kurz davor stand, unschuldig abgeschlachtet zu werden. Er wird mit einem Lamm verglichen, das vor dem verstummt, der ihm den Hals durchschneidet. Und zuletzt stirbt er mit einem lauten Schrei. Der Hebräerbrief sagt das ganz deutlich. Jesus hat mit starkem Geschrei und Tränen Gebete und flehentliche Bitten vor Gott gebracht. Er ist also kein Leidloser, kein unberührter Sunnyboy, der sagt, glücklich die Leidenden, sondern einer, der das Leid in seinen tiefsten Tiefen auch ausgelotet hat. Er ist durch das Leid hindurchgegangen, bis dorthin, wo der Schrei verhallte und der Tod ihn erreichte. Und genau darum ist es wahr. Weil Jesus den Weg zum Kreuz geht und es kein Leiden gibt, das er nicht selbst durchgemacht hat, darum gilt es, selig, die dann Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Das Kreuz durchbricht das Leiden. Und wenn wir, ist ja schon aufgebaut, wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, hören wir Jesu Worte: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Das ist mein Blut, das für dich vergossen wird. Ich für dich. Sehen wir auf das Leiden in dieser Welt, dem Ausmaß des Leidens in dieser Welt. Angesichts des Leidens scheint es für unbegreiflich, dass Jesus zum Leiden gratuliert. Unerhört. Oder etwa nicht? Denken wir an die, denen wir hoffentlich unwissend selbst Leid zugefügt haben. Auch die sollen getröstet werden. Denken wir an das Leid, das andere uns zugefügt haben. Wie viele mögen jetzt hier unter uns sein, deren Leid so fest sitzt in ihrem Leben, dass sie nicht darüber hinwegkommen und mit Menschen nicht versöhnt leben, die ihnen ansonsten ganz nahe stehen könnten. Denken wir an die Menschen, denen Unrecht getan wurde. Denken wir an die vielen, die auf dieser Welt leben und sterben müssen, weil es ihnen an Nahrung und guter Medizin fehlt. Können wir verstehen, dass Jesus sie selig preist? Denken wir an die Menschen mit der Angst im Nacken. Menschen, die auf dieser Erde gequält werden, die keine Zukunft mehr vor sich sehen und nach menschlichem Ermessen auch nicht haben. Du hast in deinem Gebet einige Länder erwähnt. Das ist ja schon fast unendlich, wie Menschen im Sudan, im Irak, in Israel, in Libanon, im Mittleren Osten und in Afrika, in Asien, in der Ukraine. Und ich könnte ganz viel noch erzählen, was die alles durchmachen. Oder vielleicht noch näher, jetzt hier in unserer Stadt gehen wir durch die Krankenhäuser, die Altenheime, die Sterbekammern, gehen wir durch die Wohnungen, die Heime, die Arbeitsstätten, die Büros. Durch jede Stadt, nicht nur den Großstädten, rinnt das Leid, das Jesus hier erwähnt, von dem er redet. Manchmal tue ich Folgendes. Wir bewohnen ein Haus, das ist relativ oben. Mühlfracht, er hat nicht so ganz steile Hänge wie Barmen, aber immerhin, man kann von uns ganz weit gucken und dann sehe ich mir die Häuser an und ich stelle mir vor, welche Menschen darin leben. Und dann fange ich an, für sie zu beten. Für die Menschen, die da drin sind, die ich nicht kenne. Und dann fällt mir auf einmal ein, ich kenne doch einige, die mir dann doch relativ nah sind. Und ich hoffe, dass Jesus mir die Mut und die Kraft gibt, einmal zu diesen Menschen hinzugehen. Bei einigen habe ich es getan. Menschen, die kämpfen in ihrem Leben, um ein Stückchen Glück ringen und denen es manchmal doch so satt kommt in ihrem Leben. Wie viel Leid und Trauer ist in unserer Stadt? In Barmen wohnen die Armen, hat man gesagt. Ne? Habt ihr in der BZ diese Armenstatistik gesehen, wo in Wuppertal die armen Leute wohnen? Keiner liest mehr WZ, aber okay. Doch, habt ihr gesehen. Wo ahnt ihr, wo die meisten Armen wohnen? In der Talsohle, genau. Und deshalb haben die viele Gemeinden, ihr ja auch, ihr Gemeindehaus in der Talsohle gebaut, weil sie dort den Armen sehr nah sind. So ist das hier. Es gibt viele, es gibt Krankenhäuser hier in Barmen, Altenheime, Jugendliche auf der Straße. Viele von denen wissen nicht, wie sie nun eine Lehrstelle bekommen. Sie haben Angst vor der Zukunft. Es gibt Orte, wo man Drogen kaufen kann. Dann gibt es Menschen, die sich mit der legalen Droge Alkohol den Kopf voll dröhnen. Auch sogenannte Freudenhäuser gibt es in Barmen, sollte man gar nicht glauben. Aber ich habe im Internet nachgeguckt. Da gibt es eine ganze Menge. Viel unsägliches Leid bei den Menschen, die ihren Körper als Ware anbieten. Spielhallen gibt es. Wahnsinn. Da habe ich mal eine Frau gekannt, die hat mich sogar betrogen. Die brauchte Geld für ihr Kind, weil das gerade Geburtstag feiert. Sie will ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Dann habe ich ihr auch Geld gegeben. Aber das war eine spielsüchtige Frau, die ist in eine Spielhalle danach gegangen und hat dieses ganze Geld wieder verzockt, so wie in Trance. So viele Menschen. Und denen gilt dieses Wort, selig, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Eine Verheißung und eine Mahnung zugleich. Mahnung deshalb, weil Jesus nun sagt, ahmt doch meinem Beispiel nach und macht euch das zu eigen. Denkt darüber nach, dass diese Welt voller Leiden ist, dass sie durch Trübsale hindurchgeht, die Gemeinde. In vielen Stellen, die sind jetzt hier auch aufgeführt, wird gezeigt, wo das der Fall ist. Dem Leiden dieser Welt nun entgegenkommen und mittendrin stehen. Jakobus sagt einmal, das ist der reine und unbefleckte Gottesdienst, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Noch ein letzter Gedanke, weil wir ja von Pfingsten kommen. Da geht es um den Heiligen Geist. Wir haben heute den ersten Sonntag nach Trinitatis, nach der Dreifaltigkeit. Erster Sonntag nach Trinitatis. Gott hat uns nicht allein gelassen mit der Aufgabe, dem Leiden nahe zu sein. Er will selbst in uns wirken und uns nahe sein, in unserem Leben und für andere. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann merken wir das ja, wenn wir das Brot essen und den Wein, wahrscheinlich Traubensaft trinken, ist es dann doch so, dass wir da ein Zeichen setzen, dass Jesus in uns wohnt. Und Jesus hat einmal Folgendes gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, hört mich. Ihr seid also, wir sind ein Stück Gottes Geist, Gottes Leben in dieser Welt. Und das geschieht ganz konkret. Noch einmal ein Beispiel von einem Pfarrer, der einen jungen Mann besucht, den er im Gefängnis in einer Zelle vorfindet. Scham und tiefe Trauer schütteln ihn. Sein ganzes Leben schien verpfuscht. Er galt als Schande für seine Familie, hatte seine Mutter schwer enttäuscht, Und dann erzählt er dem Pfarrer von seinem Leben. Da war so einiges, eigentlich alles schief gelaufen. Er breitete Scherbe um Scherbe vor ihm aus, bis der ganze Scherbenhaufen gleichsam greifbar auf dem Zellenboden lag. Der Pfarrer berichtete ihm geduldig von Jesus und davon, dass dieser eine sein Leben wieder neu machen kann, das Zerbrochene wieder zusammenfügt. Und nach dem gemeinsamen Gebet stand der junge Mann auf, kletterte zum engen Zellenfenster empor und knüpfte umständlich sein Handtuch ab, das er dort aufgehängt hatte und wo er wohl selbst hängen würde, wenn dieses Gespräch nicht gewesen war. Das hat wirklich stattgefunden. Dieser Mensch ist gerettet worden. Und so kann Jesus dein und auch mein Leben dadurch retten und uns in unserer Verzweiflung aufrichten, dass das Zerbrochene geheilt wird, dass neues Leben in uns hineinkommt, dass das Leid nicht das letzte Wort hat in diesem Leben, sondern dass er im Regiment sitzt und sich das letzte Wort auch vorbehält. Darum nehmen wir mit, das eigene Leid vor Gott bringen, das Leid anderer wahrnehmen, mit den Weinenden weinen und auf den Trost Christi vertrauen. Wir beten, Herr Jesus Christus, lass uns deinen Trost empfangen und zu Tröstern für andere werden. Amen. Nun darf ich einladen zum Abendmahl. Vielleicht noch einmal darauf hinweisen, was das Abendmahl bedeutet. Es ist erstens ja ein Gedächtnismahl, das uns sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus uns, dass wir uns daran erinnern, was er für uns getan hat und was er uns bedeutet in unserem Leben. Wir erinnern uns an sein Wort, an den Heiland, der auch dein und mein Leben heil machen kann. Dann ist das Abendmahl Ausdruck der Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde. Mir ist vergeben worden und ich habe vergeben. Das sind die Voraussetzungen, am Abendmahl teilzunehmen. Wer kein versöhntes Leben führt, der sollte Brot und Kelch an sich vorübergehen lassen. Wer aber diese Versöhnung wirklich erstrebt, die nur er schafft, der darf fröhlich daran teilnehmen, denn dieses Abendmahl ist auch ein Freudenmahl. Wir freuen uns an der Gegenwart Gottes und wir freuen uns darüber, dass er wiederkommt, diese Welt einmal zurechtzubringen und auch unser eigenes Leben neu zu ordnen, zur neuen Erde und zum neuen Leben. Denn siehe, ich mache alles neu.